Da man nie genug beten kann, lasst uns beten. Großer Gott, ja, ich danke dir für dieses Lied. Ich danke dir für das, was wir gesungen haben, was dahinter steht, was von deiner Güte und deiner Größe zeugt. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du mit mir bist.
Wer bin ich, dass ich hier vorne stehe und deine heiligen Worte aus deiner lebendigen Schrift erzählen darf und reden darf. Ich bete dafür, dass du durch deinen Geist zu mir kriegst, was du individuell sprichst, sodass du jedem das gibst, was er braucht. Amen. So. Danke. Das Alte Testament ist voll von schillernden Personen,
von denen wir uns eine Menge abschauen können. Da haben wir beispielsweise David, den sanftmütigen Anbeter, der in den schlimmsten Situationen, die ihm zugestoßen sind in seinem Leben, trotzdem immer auf Gott vertraut hat. Oder Noah, diesen Mann mit dem unerschütterlichen Glauben, mit diesem Durchhaltevermögen. Oder Daniel, so viel Weisheit und Demut. Mose, Abraham, Samuel, Jakob, Elia. Wahrscheinlich hat jeder von euch einen heimlichen Helden, den er besonders bewundert. Und deshalb, welche Person aus dem Alten Testament bewunderst du am meisten? Namen immer nur einmal nennen, ganz schnell.
Elia.
Esra.
Nehemia.
Bitte? Esra. Entschuldigung, Esra. Ja.
Josef.
Okay, reicht mir? Josef ist mein persönlicher Gewinner auch. Nein, aber man sieht, wir alle, also viele von uns, sie haben unterschiedliche Helden, die uns irgendwie besonders viel, deren Beispiel uns besonders viel gibt. Die Bibel ist so reichhaltig. Und Josef, der ist wirklich einer meiner heimlichen Helden, weil er ist so ein Diener Gottes. Ihr merkt schon, wir werden heute ein bisschen ins Alte Testament gehen und ihr merkt, wir werden uns Josef anschauen. Und zwar diesen Aspekt von ihm, den ich besonders mag. Josef, der Diener Gottes. Ich habe für euch zwei Punkte über Josef und einen persönlichen Gedankengang im Nachgang mitgebracht. Der erste Punkt ist, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Der erste Punkt ist, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Wir lesen, also Josefs Geschichte. Fangen wir mal damit an. Josef, wer war Josef? Er war das 11. Kind von Jakob, Nummer 11. Jakob war der Stammvater der Israeliten. Josef war das einzige Kind, nach dem kein Stamm Israels benannt wurde. Er war als Kind, habe ich so den Eindruck, ein Muttersöhnchen. Auf jeden Fall von seinem Vater verhätschelt. Man sieht, dass er weniger arbeiten muss als seine Brüder. Und so die Art und Weise, wie er mit seinen Geschwistern oder mit seinen Eltern umgeht, habe ich den Eindruck, dass er durchaus ein bisschen arrogant ist. Er wird von seinen Brüdern wirklich abgrundtief gehasst, aufgrund von all den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, wird von ihnen in die Sklaverei verkauft, wird von seinem Sklavenhalter trotz guter Leistung bei der erstbesten Gelegenheit als Bauernopfer abserviert, ins Gefängnis geworfen, dort jahrelang als billige Arbeitskraft ausgebeutet, bis er dann irgendwann aufsteigt zum Verwalter des ägyptischen Pharaos. Also dieser Mann hat wirklich eine krasse, bewegte Geschichte hinter sich. Ich meine, wie viele Traumata hätte dieser Mann haben können? Wie viele hatte er vielleicht? Aber der Grund, warum er mein Held ist, ist, weil er in jeder dieser Situationen ohne Vorwurf auf Gott getraut hat. Und Gott, unabhängig von der Lebenssituation, in der er sich gerade befunden hat, gedient hat. Und ich lese diese Geschichte, und immer wenn ich die Geschichte lese, dann denke ich so, wow, so will ich auch sein. Ich möchte nicht gerne Sklave sein oder im Gefängnis stecken, aber dieses Herz, was Josef hat, so will ich auch sein. Und wir lesen es 4000 Jahre später, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Weil ich meine, stell dir das mal vor, wenn du von deinen eigenen Geschwistern, von deiner eigenen Familie in ein fremdes Land in die Sklaverei verkauft wirst, ohne Aussicht zu haben, dass du jemals wieder freikommst. Dann dienst du dort deinem Herrn treu jahrelang, nur um nochmal tiefer zu fallen, im Gefängnis zu landen. Und trotzdem wirst du nicht bitter. Trotzdem entwickelst du nicht einen abgrundtiefen Hass auf deine Familie. Trotzdem gibst du Gott nicht auf, sondern setzt weiter auf ihn, ohne dass du von ihm was verlangst, ohne dass du dich beklagst. Was für eine treue Seele ist dieser Josef. Ich habe ja schon gesagt, in den jungen Jahren habe ich ihn durchaus ein bisschen als arrogant empfunden. Ein Knecht war er in seinen jungen Jahren jedenfalls nicht, habe ich den Eindruck. Also wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, ist mein erster Punkt. Ein Knecht war Josef in jungen Jahren nicht. Wir lesen mal gemeinsam im 1. Mose 37, Verse 2 bis 11. 1. Mose 37, 2 bis 11. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und er hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. Wir halten fest, Josef hat seine Stiefmütter verpetzt. Er war wohl illoyal in jungen Jahren. Vers 3. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Wir halten fest, Josef war verwöhnt. Vers 4. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen: Hört doch, was ich geträumt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen. Aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen die Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Okay, also Josef hat diesen Traum, und den erzählt er allen. Obwohl er eigentlich wissen müsste, dass seine Geschwister nicht so gut auf ihn zu sprechen sind und dass sie ihm den Traum übel nehmen werden. Er war wohl wenig einfühlsam. Okay, wir lesen weiter, Vers 9. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich über ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Okay, aber beim zweiten Mal, da hätte er es wirklich wissen müssen, oder? Was für eine Reaktion sein Traum auslöst, wenn er den einfach so rausposaunt. Also Josef war ganz offenbar auch noch ziemlich unsensibel. Was sehen wir? Josef war kein geborener Diener. Er war ein Mamasöhnchen bzw. ein Vatersöhnchen, verzogen. Wir sehen später auch in der Bibel, dass er, wie vorhin schon gesagt, oft zu Hause geblieben ist, während seine Geschwister auf dem Feld waren und arbeiten mussten. Und er träumt davon, dass er der Größte wird. Wie stellst du es dir vor, der Größte zu sein? Stell dir vor, du bist der Größte. Was für Bilder kommen dir? Ein dicker, fetter Schlitten vor der Tür. Urlaub auf den Malediven. Nein, der Größte, ja. Urlaub auf meiner eigenen Privatinsel. Keiner sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe, denn ich bin der Größte. Das ist ungefähr so, wie wir uns es vorstellen, der Größte zu sein. Aber nein, Gottes Plan darüber, was es heißt, der Größte zu sein, steht in Matthäus 20, Verse 25 bis 28. Lasst uns das mal lesen. Matthäus 20, 25 bis 28. Aber Jesus rief sie, die Jünger, zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Wie sagt Gott über sich selbst in Jesaja 41, Vers 4? Ich bin's, der Herr, der Erste und bei den Letzten noch derselbe. Dieser Gott, den wir bei Jesus sehen, ist der gleiche Gott, den wir bei Josef sehen. Was für uns gilt, der Größte zu sein, gilt also auch ganz offenbar für Jesus, für Josef. Und sein Training, der Größte zu werden, fing sehr bald nach dieser Geschichte mit den Träumen an. Wie schon gesagt, er musste zuerst, ich habe das ausgerechnet, ich hoffe, ich habe mich da nicht verrechnet, versucht das aus den Schriftstellen auszurechnen, er musste zuerst 11 Jahre lang als Sklave bei dem reichen Ägypter Potiphar dienen. Und er machte seine Arbeit als Sklave, seinen Dienst, so gut, dass Potiphar daraufhin alle seine Bemühungen einstellte und Josef alle Arbeit machen ließ. Die nächste Stufe seiner geistlichen Ausbildung war dann das Gefängnis. Dort ist er mindestens 2 Jahre geblieben und musste dann auch dort dem Gefängniswärter dienen. Er machte seine Arbeit so gut, dass dieser daraufhin alle seine Bemühungen einstellte und Josef alle Arbeit machen ließ. Aber dann, durch eine schicksalshafte Wendung, wurde er vom Pharao aufgrund seiner Fähigkeit, Träume auszulegen, zu deuten, entdeckt, aus dem Gefängnis freigelassen, für seine Dienste reich belohnt. Was war die Belohnung, die Josef erhalten hat? Er hat einen Job bekommen. Er durfte für den Pharao die Amtsgeschäfte leiten und er machte seine Arbeit so gut, ihr wisst schon, dass dieser daraufhin alle seine Bemühungen einstellte und Josef alle Arbeit machen ließ. Und mit dieser Arbeit wurde Josef, der Diener Josef, der größte Diener Ägyptens, dann zu einem Segen für das ganze Volk Israel, dem er einen sicheren Ort vorbereitete, an dem das Volk sich ausbreiten konnte. Man kann also sagen, Gott hat Josef nach Ägypten geschickt, vorausgeschickt, damit er dort alles für die Israeliten vorbereitet. Wieder ein Dienst. Man kann es drehen und wenden, wie man will, wenn man zurückschaut. Von allen seinen Brüdern, seiner Eltern eingeschlossen. Alles, was wir lesen, Josef war mit weitem Abstand der größte Diener von allen. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Ohne Zweifel war Josef der Erste und der Größte unter seinen Geschwistern. Nun, was können wir von diesem Beispiel mitnehmen? Was kann ich mitnehmen von diesem Beispiel? Zuerst einmal ganz offenbar, Gott denkt anders als wir. Mal wieder. Ganz oft, wenn wir eine biblische Erkenntnis haben, sehen, ist das Erste, was uns einfällt. Also Gott denkt wirklich anders als wir. Wer ist für uns der Größte? In der Gemeinde vielleicht der mit der größten Verantwortung oder der mit der größten Erfahrung, der größten geistlichen Reife? Im Fußball vielleicht der mit den meisten Toren? Auf der Arbeit vielleicht der mit der höchsten Position? Das könnt ihr alles vergessen. Für Gott ist der Größte der, der sich zum Knecht der anderen macht. Okay, jetzt denkt der eine oder andere von euch vielleicht, ja, der Größte, ach Gott, diesen falschen Ehrgeiz, den habe ich da gar nicht. Das brauche ich nicht. Aber ich möchte euch mit 2 Erkenntnissen ermutigen, zumindest ich sehr ermutigend finde. Erstens, damit du der Größte bist, muss dir nichts in die Wiege gelegt worden sein. Ich habe begriffen, relativ schnell, ich werde nie so intelligent und schlau sein wie Douglas Jacoby. Der liest die Bibel jedes Jahr 4-mal, hat er mal erzählt, und nebenbei noch 100 geistliche Bücher, schreibt 3 neue dabei und ist ganz nebenbei auch noch auf Welttournee und lehrt überall in aller Herren Länder die Geschwister, nimmt an Podiumsdiskussionen mit Imamen und Rabbinern teil. Aber das muss ich nicht, um der Größte zu sein. Ich muss auch nicht so reich sein wie Bill Gates. Ich muss auch nicht so schön sein wie Brad Pitt. Okay, gut, der ist jetzt ziemlich alt, jetzt habe ich mich offenbart, ich scheinbar auch. Also, neuer Anlauf. Ich muss auch nicht so schön sein wie Timothy Chalamet, um der Größte sein. Ich muss nicht so jung sein wie Nick. Ich muss nicht so musikalisch sein wie Tina. Ich muss nicht so beliebt sein wie Masoud. Man sieht, wir lieben dich alle. Muss ich mal sagen an der Stelle. Ich muss nicht so groß sein wie Jan. Ich muss kein so breites Kreuz haben wie Richard. Ich muss kein so großes Haus haben wie Mathis. Gut, das teilt er wirklich mit vielen, muss ich sagen. Ich muss nicht im Gemeinderat sein. Ich muss nicht hier vorne stehen und predigen. Ich muss keinen Bibelkreis leiten, um der Größte zu sein. Ich muss nicht Ältester werden. Ich muss keine getauften Kinder haben. Ich muss nicht gesund sein. Ich muss nicht Mann sein. Ich muss nicht einmal Anerkennung von anderen erhalten für meinen Dienst. Ich muss nicht einmal sichtbar sein für andere. Gott sieht dich. Und ihm ist egal, was andere von dir denken. Und die zweite Sache, die mich inspiriert: Dienen ist nicht etwas, was man kann oder man kann es nicht. Es ist etwas, das jeder von uns lernen muss. Das große Vorbild Josef haben wir gesehen, er musste es lernen. Seine Schule war hart. Aber wir schauen zurück und keiner erinnert sich an das verweichlichte Müttersöhnchen, was er vielleicht am Anfang mal war, wenn wir an ihn denken. Habt ihr mal 2 Kleinkinder im Sandkasten gesehen, wie sie miteinander spielen? Ich lasse mal kurz beiseite, dass Kinder bezaubernde, süße, kleine Racker sind. Also große Diener sind sie nicht, ist mir aufgefallen. Wenn es um die Schaufel geht, dann sind sie eigentlich ziemlich egoistisch und selbstzentriert. Sie haben kein Fein oder Mitgefühl dem anderen gegenüber. Sie sind richtig gehend rücksichtslos, nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Du warst so, ich war so, Mutter Teresa war so. Wir alle fangen beim Dienen bei Null an. Das heißt auch, jeder von uns kann es lernen, selbst wenn wir heute noch nicht gut darin sind. Dienen, das ist wirklich die Essenz des Christentums. Das ist wirklich die Essenz des Christentums. Dienen. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 14 bis 15: Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. So, das könnte eigentlich schon die Predigt gewesen sein, finde ich. Aber ich habe, wie gesagt, noch 1,5 weitere Punkte für euch. Wir sind ja noch ganz am Anfang irgendwie von Josefs Schaffen. 2. Punkt. Was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Was ihr tut, das tut von Herzen für Gott. Mathis hat in einer Predigt von Resilienz gesprochen, dass wir eine Resilienz entwickeln müssen. Das ist eine innere Widerstandskraft, die wir haben in schwierigen und in herausfordernden Situationen. Und ich habe schon gesagt, na, aber was für eine unglaubliche, unfassbare, ungeheuerliche Resilienz hatte dieser Josef. Mein Eindruck, was mir persönlich am meisten zusetzt, ist, wenn ich Gutes tue und als Dank dafür etwas Böses erhalte, was ich nicht verdient habe, wenn ich ungerecht behandelt werde. So ist es bei mir. Ich kann dir heute noch von den Begebenheiten in meinem Leben erzählen, in denen das passiert ist. Von denen, wo es besonders heftig passiert ist, sei es in meiner Zeit als Teen oder später in meiner Zeit als Student. Ich erinnere mich da noch heute dran, obwohl ich schon vieles vergessen habe in meinem Leben. Das sind die Situationen, in denen mir Vergebung besonders schwer gefallen ist. Und Josef, ich meine, wo wir hinschauen, der hat sich immer bemüht. Sogar ganz am Anfang, als seine Geschwister ihn in die Sklaverei verkaufen, da ist er eigentlich im Auftrag seines Vaters unterwegs, um sich bei ihnen zu erkundigen, wie es ihnen geht. Und weil er sie nicht da trifft, wo sie eigentlich sein sollten, nimmt er die Mühe in Kauf, zu suchen und durch die Gegend zu ziehen, um sie zu finden, um sich bei ihnen zu erkundigen, wie es ihnen geht. Und als Dank dafür wird er in die Sklaverei verkauft. Dort hat er diesen Haushalt, den Haushalt von diesem Potiphar, mit viel Erfolg geführt. Und als Dank dafür wird er ins Gefängnis geworfen. Dort trifft er dann den Mundschenk des Königs, der einen verrückten Traum hat. Und er deutet dem Mundschenk des Königs diesen Traum und er sagt ihm, eine Sache erbitte ich mir dafür von dir. Wenn du rauskommst, dann denke bitte an mich. Der soll nur an ihn denken, wenn er freikommt. Aber der Mundschenk des Königs hat ihm zum Dank dafür, dass er ihm den Traum ausgelegt wird, die nächsten 2 Jahre einfach vergessen. Er hat die Geschäfte des Gefängniswärters geführt, als Dank blieb er trotzdem Gefangener. Trotz aller Rückschläge lesen wir nie davon, dass er irgendwann an Gott zweifelt. Ich lese mal ein paar Situationen vor, wo wir seine Beziehung mit Gott sehen. Das sind zum Beispiel die Situationen, in denen er gefragt wird, Träume zu deuten. Da merken wir, was für einen hohen Respekt er für Gott hat. Als der Mundschenk ihn damals bittet, im 1. Mose 40, Vers 8, da sagt er, Auslegen steht bei Gott. Er sagt, nein, Auslegen, das steht bei Gott. Ich werde ihn gerne für dich befragen, aber nicht ich bin der auslegt. Das ist Gott. Er hebt Gott auf seinen Platz. Oder als ihn der Pharao nach der Deutung seines Traumes bittet, ja, seine Chance irgendwie sich zu profilieren, um da rauszukommen aus der Misere. 1. Mose 41, Vers 16 ist es. Da sagt er, das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Diese beständige Demut, Gott die Ehre zu geben, selbst in den schwierigen Zeiten, wenn alles finster ist. Und überhaupt also dieser Fleiß, den er immer an den Tag legt, in jeder Situation. Wie würde ich mich verhalten, wenn ich versklavt werden würde? Also meine Motivation zu arbeiten wäre wirklich gering, das kann ich euch sagen. Paulus sagt aber in Epheser 6, Vers 5, ich lese Epheser 6, Vers 5 bis 8, ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, wie ihr Christus gehorcht, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Sklave Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Das ist Neues Testament. Und wer könnte ein größeres Vorbild sein für diese Lehre aus dem Neuen Testament als Josef aus dem Alten Testament? Die Titelstelle für diesen zweiten Punkt, was er tut, das tut von Herzen als dem Herrn, steht in Kolosser 3, Vers 23, 22 und 23 lese ich vor. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen. Moment, kommt mir bekannt vor. Sondern in Einfalt des Herzens und der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Okay. Wie geht's dir emotional mit diesem Satz? Wie spiegelt das dein Leben wider, dieser Satz? Ich finde das sehr herausfordernd, muss ich sagen. Ich habe einen tollen Job, aber ich muss sagen, ja, ich versuche in meinem Beruf gewissenhaft zu sein und ich versuche vorbildhaft zu sein, aber ich denke dabei nicht oft an Gott. Und es ist nicht so, dass er meine Motivation ist, vorbildlich zu sein und gute Arbeit zu leisten. Ja, wenn es schwierig wird in meinem Job, das sind dann die Situationen, in denen ich zu Gott gehe. Und dann hilft mir das, meine Beziehung zu Gott, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Aber die Bibelstelle hier spricht nicht von, wenn ihr in schwierigen Situationen seid, dann tut alles als dem Herrn, sondern die Bibelstelle sagt, alles, was ihr tut. Stell dir mal vor, was für eine enge Verbundenheit zwischen dir und Gott entsteht, wenn es dein Ziel ist, wenn du darüber betest, wenn du darüber reflektierst, die Dinge, die du tust, für ihn zu machen. Was hat das für eine Auswirkung auf deine Beziehung mit Gott? Das ist eine kleine Ermutigung, eine Sache, die wir lernen können von Josef. Er hat es gemacht. Ich glaube, es ist nicht sehr natürlich, so zu denken. Aber wenn du es tust, wenn ich es tue, wie wird das unsere Beziehung zu Gott verändern, beeinflussen? Wie sehr wird er präsent sein in unserem Leben? Damit komme ich zum dritten Punkt. Der heißt, wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ihr habt schon gemerkt, wenn ich über dienen rede, dann ist das bei mir selber irgendwie mit ganz vielen positiven Emotionen verbunden. Sonst würde ich nicht hier vorne stehen, über dienen reden und so begeistert sein. Ich empfinde es als Ehre, dass wir kleinen, unbedeutenden Menschen von Gott den Auftrag erhalten haben, dass wir an seinem ewigen Plan mitwirken dürfen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der ein oder andere, der hier sitzt, mit denen nicht so positive Emotionen verbindet wie ich, sondern dass der sich vielleicht eher so fühlt, oh, ich muss ein Diener sein, ich muss immer tun. Vielleicht, ich muss eine Last tragen. Ich kann doch nicht den Standard, der an mich angelegt wird, erfüllen. Mich belastet es, dass ich immer dienen muss. Ich möchte nicht dienen. Und wenn bei dir das so ist, wenn du das in dir drin fühlst, und ich rede jetzt auch vom Herzen, nicht vom Verstand, ich glaube, wir alle lesen die gleiche Bibel, aber wenn du dich in dir drin so fühlst, dann ist die nächste Bibelstelle ganz speziell für dich. Galater 5, Vers 13. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Gott will dich nicht knechten, damit du ihm dienst. Er hat es noch nicht mal nötig, dass du ihm dienst. Der kommt nicht mit erhobenem Zeigefinger oder einem Maßband, um nachzumessen, wie viel du schon bewegt hast und dich hinterher zu kritisieren. Nein, Gott hat gesagt, und er sagt es an vielen Stellen, du bist zur Freiheit berufen von ihm. Du bist kein Knecht des Dienstes. Wenn Dienen bei dir so negativ besetzt ist, dann denk mal über die Freiheit nach, zu der du in erster Linie berufen bist. Mach sie dir bewusst. Jesus ist gekommen, dass du befreit bist. Frei von was, ist natürlich eine wichtige Frage an der Stelle. Frei von der Sünde, frei davon, dir durch deine Taten und deinen Dienst und dein Dienen ein gutes Gewissen vor Gott erkaufen zu müssen. Davon bist du befreit. Das ist ein total wichtiger Punkt für jeden von uns, weil wenn wir das nicht verstehen, beziehungsweise wenn wir das nicht leben, dann kann unser Dienen sogar geistlich schädlich für uns sein. Nochmal, als getaufter Nachfolger von Jesus bist du laut der Bibel frei. Du lebst nicht mehr unter der Konsequenz deiner Sünde. Du musst dir das Wohlwollen von Gott nicht mehr durch gute Taten erkaufen. Jetzt schließ mal die Augen, atme tief durch und sag dir, ich bin frei. Ich bin frei von der Sünde. Ich bin frei davon, mir Gottes Wohlwollen durch Dienste erkaufen zu müssen. Nur wenn du diese Erkenntnis in deinem Herzen trägst, dann kannst du wahrlich Gott so dienen, wie er möchte. Wahrlich nach Gottes Willen dienen. Paulus setzt sich im Galaterbrief damit auseinander. Er setzt sich intensiv im Römerbrief mit dieser Freiheit auseinander. Wie ich bin frei, Alle sind frei? Ja, aber wozu führt das? Dann kann doch jeder machen, was er will. Dann wird doch keiner mehr geistlich aktiv sein. Dann wird sich doch jeder zurückziehen. Das ist so eine Grundangst, die viele von uns tatsächlich haben, wenn sie von dieser Freiheit hören, die wir haben. Dann macht doch jeder, was er will. Florian, sag's nicht so laut. Selbst wenn es so ist. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Wahrheit zu einer persönlichen Ansicht geworden ist. Wie viele Menschen waren bei meiner Präsidentschaftseinsatzzeremonie da? Ich sage, es waren so und so viele und das ist meine Wahrheit und das stimmt für mich. Wer ist der Intelligenteste? Ich bin es. Ich bin davon überzeugt. Es tut mir leid, dass ich einen ehemaligen Präsidenten, dass der mir da immer einfällt, aber wir alle sind aktuell in unserer Gesellschaft gefährdet, ähnlich zu denken wie er und unsere eigene persönliche Wahrheit für eine unanfechtbare, echte Wahrheit zu halten, für die Realität. Nicht so bei Gott. Wenn Gott sagt, durch die Taufe bist du frei, dann bist du frei. Das ist nichts, was man irgendwie leise ausspricht. Es ist, wie es ist. Das ist die Wahrheit. Du bist frei. Wir sind alle frei und befreit damit für unseren Dienst für Gott. Aber wir sollen diese Freiheit nicht für unser Fleisch nutzen. Das heißt, nicht dafür nutzen, einfach das zu tun, was uns selber dient. Für alle, die hier die Zettel von mir bekommen haben, die Übersetzer, an der Stelle Entschuldigung, einen kleinen Exkurs. Dienen. Auch ich habe nicht immer Lust auf Dienen. Selbstverständlich nicht. Ja. Auch ich fühle mich manchmal so, also ich habe jetzt keine Lust, das zu machen. Das heißt, auch meine Motivation zu dienen ist selbstverständlich nicht immer rein. Trotzdem soll mein Ja auch ein Ja sein. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte heute Morgen gesagt, Mann, ich bin zu müde, ich habe keinen Bock auf diese Predigt. Ich bin doch frei. Habe ich recht? Ja. Ich bin doch frei, dann mache ich heute halt einfach mal nix. Mal schauen, der Oliver, der hat immer eine Predigt im Ärmel. Ich kenne den Oliver, der kommt hier hoch, der hält eine Predigt, sowieso viel besser als meine. Nein, du hast auch eine Verantwortung, das, was du zugesagt hast, einzuhalten. Dein Ja soll ein Ja sein. Ich habe auch eine Verantwortung den Geschwistern gegenüber. Aber die Freiheit, die ich in mir drin habe, ja, die Freiheit zu dienen, das soll immer meine Grundmotivation sein. Okay, zurück zu Josef. Schlecht zu erkennen, aus welcher Motivation heraus er dient in all seinen Wegstationen. Wir sehen nicht, ob er es als Pflicht hält oder ob er es aus Angst vor Gott heraus tut. Diese Beständigkeit, die wir sehen, also wir sehen aber auch diese Beständigkeit über diese 13 Jahre, diese 13 schweren Jahre. Und wir sehen auch, dass er raus ist aus diesen schweren Jahren, wie er dann trotzdem weiter dient beim Pharao. Und aus meiner Sicht zeigt das, dass er nicht aus Furcht oder aus Angst vor Gott oder sonst irgendwas oder aus irgendeinem Zwang heraus gedient hat, sondern es zeigt wirklich, dass es aus seiner Beziehung mit Gott heraus war, dass er gedient hat. Auch wenn es nicht explizit in einer Bibelstelle da genannt ist, dass der Dienst für ihn etwas Natürliches ist, was aus seiner Beziehung zu Gott herausgekommen ist. Ohne etwas zu erwarten, ohne auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein, sieht er zu, wie kann ich da, wo ich gerade stehe, Gott dienen. Johannes 12, Vers 26. Da spricht Jesus, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ich finde, es ist eine wunderschöne Bibelstelle, die zeigt, Gott möchte uns zurückgeben. Also wahrer beständiger Dienst funktioniert nur, wenn man sich auf Jesus bzw. auf Gott ausrichtet, wenn man ihm nachfolgt, wenn man das imitiert, was Jesus macht. Und zwar nicht, weil sich das so gehört oder weil es die Erwartung der Leute ist, sondern weil man Jesus Beispiel folgen möchte. Und dann, heißt es, wird der Vater dann wird Gott persönlich dich ehren. Ich bin auf einem 1300 Einwohnerdorf aufgewachsen. Mein Vater ist dort Arzt und kennt jedem im Dorf. Der sitzt bei jedem im Dorf im Wohnzimmer. Und mein Vater hat einen Grundsatz, ein Lebensmotto kann man fast sagen. Er sagt, gib, so wird dir gegeben. Er sagt, das ist die Basis einer guten Dorfgemeinschaft. Gib, dann wird dir gegeben. Und ich kann mich erinnern, das war schon immer so. Als ich Kind war, da kam der Jahrmarkt, der so durch die Dörfer wandert. Und die Schausteller, die haben keine Krankenversicherung. Er hat sie umsonst behandelt. Er hat ihnen einen Sack Medizin mitgegeben, weil sie sich das selber nicht leisten konnten. Und sie haben mir einen ganzen Sack voll Chips für dieses Boxauto gegeben und so. Verwöhnter Junge. Ja, lass es nicht auf mich wegen. Mein Vater, jeder, der ihn fragt, dem gibt er. Jeder, der ihn fragt, dem gibt er. Wenn jemand gebraucht, er ist jetzt 70 Jahre, wenn jemand gebraucht wird, wenn der Musikverein sein Zelt aufbaut und er sagt, wer kann helfen, das Zelt aufzubauen, ist er der Erste, der sich meldet und sagt, ich bin dabei, ich helfe mit seinen fast 70, Dezember wieder 70. Er lässt sich von seinem Alter nicht stoppen. Und er ist der Überzeugung, dass er zurückerhalten wird. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht daran. Ich glaube, wenn du gibst und wenn du dann zurückerwartest, wirst du irgendwann enttäuscht werden. Schon allein deshalb, weil du sehr viel stärker das wahrnimmst, was du gibst, als das, was du zurückerhältst. Also wenn ich dir diene, Oliver, und du dienst mir im gleichen Maße zurück, wie ich dir diene, dann bin ich überzeugt, hat jeder von uns beiden den Eindruck, dass er eigentlich mehr gibt als der andere. Und wenn du erwartest, dass du für deinen Dienst zurückerhalten wirst von der Gemeinschaft, von der Gemeinde, von deinen Freunden, dann wirst du irgendwann ausbrennen und enttäuscht werden. Josef hat ganz sicher nichts zurückerhalten von denen er gedient hat. Und ganz offenbar hat er auch nichts erwartet, denn es gab nichts zu erwarten. Johannes 12, Vers 26. Wer mir dienen will, der folge mir nach, sagt Jesus. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wenn du Gott dienst, indem du Jesus nachfolgst, dann werden zwei Dinge passieren, sehe ich in dieser Bibelstelle. Erstens, Jesus wird bei dir sein. Wenn du ihm nachfolgst, wird Jesus bei dir sein. Klingt trivial, aber das sagt er. Wo ich bin, da soll mein Diener sein. Dann wirst du mit ihm zusammen sein. Zweitens, der Vater wird dich ehren. Josef wurde geehrt. Er wurde oberster Verwalter ganz Ägyptens, was für eine Ehre, aber er ist ein leuchtendes Beispiel in der Bibel, was für eine Riesenehre. Wir kommen zum Abendmahl und natürlich haben wir die ganze Zeit über Jesus gesprochen, den Meister des Dienens, das große Vorbild, der uns vorangeht, dem wir nur nachfolgen müssen, um es richtig zu machen. Ich möchte euch Markus 10, Vers 45 lesen. Da spricht Jesus, was sein Selbstbild ist. Er sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Gott im Fleisch ist auf diese Erde gekommen. Was für ein unglaublicher Gedanke. Er ist nicht gekommen, um sich anbeten und sich feiern zu lassen, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Denkt an Jesus, den mächtigsten Menschen, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, der eine Legion Engel mit einem Fingerschnippen hätte rufen können. Denkt an ihn, wie er vor euch kniet, um euch, seinen Jüngern, die Füße zu waschen. Durch ihn sind wir zur Freiheit. Durch ihn sind wir zum Dienst in Freiheit berufen. Ich bete fürs Abendmahl. Gott, ich glaube, kein Mensch könnte so eine Geschichte erfinden, wie Jesus, du im Fleisch, als Gott im Fleisch auf der Erde, der sich vor seinen Jüngern hinkniet, ganz Gott und doch ganz Mensch und ihnen die Füße wäscht. Und ich begreife viele Dinge nicht. Ich verstehe vieles von dem nicht, was du getan hast, was du gesagt hast. Aber dein Beispiel ist so einfach und ist so leuchtend, dass jedes Kind es verstehen kann. Ich danke dir dafür, dass du es uns so einfach gemacht hast. Und ich bete dafür, dass du unsere Herzen lenkst, dass wir wahre, aufrichtige Diener in Freiheit werden können. Amen.